Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Guten Morgen, Radio Free FM. Um 11 Uhr, neue Ausgabe des Lokaltermin. Ihr wisst schon, alle vier Wochen auf diesem Sendeplatz von 11 bis 12 Uhr. Eine Ausgabe Lokaltermin, die sich mit relevanten, interessanten Themen aus Ulm, meist mit ein bisschen politischem Hintergrund, befasst. Das werden wir heute auch wieder tun. Und heute reden wir sogar über etwas, was weit über die rein politische Dimension hinausgeht, die ganz viel mit Klima, die ganz viel natürlich auch mit Gesundheit zu tun hat. Und man ahnt es vielleicht schon, wir sprechen über Hitze in der Stadt. Ein Thema, was ich höre, auch an anderer Stelle inzwischen sehr häufig diskutiert habe, weil es Brisanz hat. Und dazu habe ich ja vier Experten im Studio und einen O-Ton quasi von einem Experten, einen fünften hier heute Nachmittag, Vormittag. Ganz kurz, erstmal, wer ist da? Mein Name ist Michael Trost, ich glaube, ich sagte schon, moderiere wie immer. Und meine Gäste sind aus dem Ulmer Gemeinderat in der SPD-Fraktion, aber zugehörig der Partei Die Linken, die Eva-Maria Kleide-Braun. Eva, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Dann von der Technischen Hochschule Ulm, gleichzeitig vom ASB, gleichzeitig von der SPD, ganz viele Ämter eigentlich. Professor Dr. Steffen Reich. Steffen, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen zusammen, hallo.
Dann, wie ich gelernt habe, also Medizinerin, Internistin habe ich, glaube ich, vorher aufgeschrieben, war das. Und außerdem an der HNU als Professorin, die ich gelernt habe, aktiv, die Dr. Verena Christ. Verena, guten Morgen.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein kann.
Und dann außerdem von Greenpeace, der Marcel. Marcel, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Freut mich, dass das Thema angesprochen wird.
Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und ihr dann heute doch als Experten zu dem Thema bei mir im Studio seid und wir eine Stunde lang über Hitze in Ulm sprechen können. Und natürlich auch, was kann man in Ulm tun, was muss die Politik tun, was kann man ja auch als Klima, wie soll ich mal sagen, Aktivist dazu beisteuern und. Eine Stunde haben wir Zeit. Ich würde sagen, wir wollen gleich zum Thema kommen, aber bevor wir in die Thematik wirklich einsteigen, machen wir wie immer eine kurze Vorstellrunde. Wir machen von links nach rechts. Eva, leg du mal los.
Ja, hallo. Also ich bin die Eva-Maria Glate-Braun und ich bin im Gemeinderat für die Linke gewählt worden und ich bin jetzt in der zweiten Legislatur mit der SPD zusammen. Und das Thema Hitze hat uns natürlich auch sehr, sehr betroffen gemacht. Und aus diesem Grund haben wir im vergangenen Jahr zwei Anträge gestellt und in diesem Jahr mit der Kite-Fraktion zusammen nochmal einen Antrag gestellt, weil das Thema muss einfach mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden und wir müssen da unbedingt was machen. Und ich denke, auch in Ulm gibt es da noch einiges zu tun.
Mhm. Steffen?
Super, dann mache ich weiter. Steffen Reik, mein Name, bin Professor an der Technischen Hochschule in Ulm für das Thema Betriebswirtschaftslehre und leite dort auch das Startup Center. Und du hast es schon angesprochen, Michael, das sind so ein bisschen mehrere Hüte, die ich aufhabe. Ich bin auch Vorsitzender des ASB hier in der Region seit April und war der Landtagskandidat für die SPD, bin dort politisch aktiv. Und das passt insofern, weil Hitze natürlich ein Thema ist, das ganz viele unterschiedliche Bereiche betrifft. Also ganz natürlich uns Menschen und wie wir leben und was wir machen, und aber auch die wirtschaftliche Seite und das Gesundheitssystem insbesondere.
Genau. Ja, insofern, da kommt Politik, da kommt Wirtschaft, da kommen ganz viele Fragestellungen zusammen und medizinisch natürlich auch.
Verena. Ja, genau. Mein Name ist Verena Christ. Ich bin Professorin an der Hochschule in Neu-Ulm für einen relativ neuen Studiengang, der sich Physician Assistant nennt, bin aber Internistin und Allgemeinmedizinerin. Und natürlich aus medizinischer Sicht ist Hitze ein total relevantes Thema. Das haben wir jetzt in diesem Sommer schon erlebt, im Juni mit geschätzt 7.900 hitzebedingten Todesfällen. Und deswegen ist es, finde ich, aus ärztlicher Sicht total relevant, da in dem Thema zumindest ein bisschen sich auszukennen, aber auch dieses Thema in die Lehre mitzunehmen und auch zukünftige Generationen auszubilden, was Klimawandel auch für Patientenrelevanz hat. Und das ist so ein bisschen deswegen, warum ich heute da sehr gerne mit dabei bin.
Ist der Studiengang jetzt bei der HNU in Anbetracht des Klimawandels etabliert worden oder ist es ein bisschen ein Zufall, dass gerade jetzt, wo auch das Thema Hitze und der Klimawandel spürbar wird im Sommer, bei euch dann in die HNU aufgenommen wurde? Oder?
Nee, also der Studiengang Physician Assistant in den USA gibt es die Physician Assistant schon seit den 60er Jahren. Die sind da total in die medizinische Versorgung etabliert. In Deutschland waren wir da etwas langsamer und das ist ein Delegationsberuf, der prinzipiell dafür sorgen soll, dass auch ärztliche Tätigkeiten so ein bisschen entlastet werden. Viele Tätigkeiten können von akademisch ausgebildetem Personal durchgeführt werden und der würde eher geschaffen, um auch tatsächlich dem Ärztemangel Rechnung zu tragen.
Oh ja, ja.
Das heißt, PAs werden sowohl im stationären Setting als auch im ambulanten Bereich eingesetzt oder zumindest ist das das Ziel. Und da sind wir ein bisschen langsamer als schon andere Länder, wo das Berufsbild schon etabliert ist. Also das heißt, also es hat erstmal nichts mit dem Klimawandel zu tun, aber durchaus finde ich es wichtig, dass man natürlich auch die Lehrinhalte diesbezüglich anpasst, dass wir tatsächlich mit dem Klimawandel nicht nur ein Hitzeproblem bekommen, sondern natürlich auch andere Erkrankungen. Ich sag mal, wir haben Mücken in Europa und auch in Deutschland, die Dengue übertragen können, ne, die Tigermücke. Und deswegen ist das alles was man natürlich auch in die medizinische Ausbildung investieren muss.
Ja. Das heißt, da kommen noch ganz andere, wie soll man sagen, Krankheiten, die vielleicht sonst nur in Tropen existieren, auf uns zu. An der Stelle muss man sich auch drauf einstellen.
Auf jeden Fall.
Verstehe. Drauf einstellen aufs Klima. Marcel, da hat Greenpeace bestimmt schon, ja, ihr habt, glaube ich, da schon sehr lange ein Augenmerk auf das Thema Klima und kümmert euch um alle Belange, die irgendwo auch mit Natur und mit letztendlich Environment, ja, wie soll man sagen, einfach zu tun haben.
Ich stelle dich erstmal auch nochmal kurz vor. Ich bin Marcel und seit 3 Jahren hier in der Ortsgruppe Ulm aktiv bei Greenpeace. Und gerade läuft eben deutschlandweit eine Kampagne von Greenpeace, eben Cool Our Cities oder Stadtnatur, wo es eben darum geht, die Thematik in die Öffentlichkeit zu bringen, aufmerksam zu machen auf zu heiße Plätze und lebenswerte Städte für alle. Also ein ganz wichtiges Thema.
Ja. Wie groß seid ihr als Greenpeace in Ulm eigentlich nur, dass wir da auch mal etwa eine Einschätzung haben? Seid ihr, ich meine, euch gibt es schon lange, ihr hattet ja auch schon eine Sendung hier im Radio. Und wie groß seid ihr als Team?
Uns gibt es schon seit 1981 hier in Ulm. Wir treffen uns regelmäßig im Haus der Nachhaltigkeit. Und insgesamt, also wir treffen uns am ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr. Genau, herzliche Einladung, mit dazu zu kommen. Wir sind so etwa 10 Menschen, genau. Und es ist, wechselt halt sehr. Also es sind viele Studenten dabei und die sind mal hier, mal da. Und und auch ältere Leute, ja, es ist immer toll, also sehr divers.
Gut gewischt, gemischt auf jeden Fall. Ja, verstehe. Sehr schön. Ja, wir haben heute ein bisschen angenehmeres Klima. Wir haben heute so irgendwas so knapp unter den 30 Grad. Wir hatten jetzt mehr Hitzewellen. Ich glaube, da gibt es Erkenntnisse oder doch auch wissenschaftliche Forschung. Ich weiß nicht, Eva nickt schon, dass man objektiv, glaube ich, sagen kann, die Hitzewelle, die wir jetzt schon hatten oder die 2, ist objektiv spürbar in Europa und in Deutschland geänderte Klima, das sich verändernde.
Ja, auf jeden Fall.
Da gibt es doch mit Sicherheit auch Studien und Zahlen und Fakten, die irgendwie sowas dann auch untermauern und belegen, oder? Wisst ihr da was?
Weil sich jetzt alle anschauen, gerade im Studio jetzt irgendwie auch mich anschauen. Also ich weiß, dass es Studien gibt, die sagen, dass diese Hitzewelle, die wir jetzt erlebt haben, nicht mit dem normalen Klima, wie wir es in Westeuropa haben, in Einklang zu bringen ist. Das ist relativ klar. Und ich finde es immer sehr eindrucksvoll, wenn man sich die Durchschnittstemperaturen der letzten Jahre anschaut und dann nicht nur jetzt sich die letzten 10 Jahre anschaut, sondern eben die letzten 100. Und dann sieht man, wie sich eben seit den letzten 20 Jahren die Durchschnittstemperatur dramatisch nach oben verändert und das auch nicht aufhört. Also ich habe in dieser Hitzewelle, wenn dann alle gesagt haben, boah, so einen Sommer hatten wir noch nie, manchmal so mehr aus, wie soll ich sagen, jetzt Moment gesagt, dass das wahrscheinlich immer noch der kühlste Sommer ist, den wir jetzt in unserem restlichen Leben erleben werden, wenn man sich das überlegt, weil die Temperatur weiter steigen wird. Wir sind gerade mitten in der FAT und das so ein Sommer wie jetzt sind wir in 10 Jahren dankbar, wenn wir so einen haben. Das ist eine dramatische Entwicklung. Und das muss man sich vergegenwärtigen.
Ja. Ja.
Also ich habe jetzt auch nochmal eine Studie gelesen. Es ist ja so, dass das Klimaziel bei 1,5 Grad
ne, streben wir an, dass es nicht wärmer werden soll. Aber da ist die gesamte Erdoberfläche mit einbezogen, nämlich auch die Meere und Erdstellen, an denen es sowieso kühler ist. Dort, wo wir im Festland sind, ist das Klima schon 2,5 Grad wärmer geworden. Also es ist eigentlich nicht um 12, es ist eigentlich schon nach 12. Ne? Und zum Beispiel hat eine Schweizer Firma, die hat ein Verfahren eben erforscht, indem man in der Stadt ganz genau die Hitzeinseln identifizieren kann. Und das war eben ein Teil unseres Antrags im vergangenen Jahr, dass man genau an diesen Stellen eben auch nochmal was macht. Denn ich meine, gucken wir uns jetzt mal an, die Sedelhöfe. Gut, das ist ein Ort, in dem halten sich auch in der großen Hitze ganz, ganz viele Menschen auf. Und das sind Orte, die kann man nicht umgehen, auch wenn man sagt, man möchte etwas gegen die Hitze tun. Dort halten sich Menschen auf, weil sie einkaufen gehen oder weil sie den einfach überqueren müssen, den Ort. Und hier ganz gezielt eben auch Dinge zu etablieren in der Stadt, das wäre wichtig. Und das Tückische an der Hitze ist ja auch, dass viele das immer noch mit gutem Wetter gleichsetzen. Ne? Und die Leute schauen raus, oh, das ist ja schön und die Sonne scheint und es wird immer noch gesagt, Leute, heute ist wieder das beste Badewetter. Aber dass es da eben auch diese ganz, ganz gefährliche dunkle Seite gibt, das wird oft übersehen.
Ich hätte mal eine Frage, ich weiß nicht, Marcel, vielleicht weißt du, vielleicht Eva, weißt du es, oder gibt es in Ulm jetzt irgendjemanden, der so wie eine Art Meteorologe, das wäre da einmal irgendwo auch verfolgt, vielleicht hatte in den Katalog einfach auch die Zahlen reinschreibt oder wie auch immer einfach eine Statistikerfassung macht und vielleicht zum Beispiel auch sagt, wir haben jetzt eine kritische Grenze erreicht, ab so und so Temperatur muss vielleicht irgendwas geöffnet oder geschlossen werden oder muss irgendwie, was weiß ich, irgendwo eine Notbewässerung einsetzen. Gibt es da irgendwie, der sowas monitort, BRB, irgendwie so ein, auch irgendeine Planung, gibt es da städtischerseits irgendwie etwas?
Ja, es gibt eine Planung, aber da kommen wir sicherlich noch dazu. Ich denke, da ist noch sehr viel Luft nach oben, da können wir noch einiges wirklich verbessern.
Ja.
Und das ist alles insgesamt bei der Abteilung Bau und Umwelt angesiedelt und dort gibt es auch Menschen, die sich damit befassen, aber direkt jemanden, der jetzt nur dieses Thema bearbeitet, das haben wir nicht, aber das wäre durchaus eine gute Anregung.
Ja, so ein Klimabeauftragter, ja. Das Gemeinderat zum Beispiel, vielleicht in Kooperation mit Greenpeace.
Klimabeirat, und mit Medizin, den haben wir ja. Den haben wir, ja.
Okay.
Aber da wird eigentlich immer nach vorne, da werden sich auch Technologien und Dinge angeschaut, wie kann man zum Beispiel in der Energiegewinnung, wie kann das alles klimafreundlicher geschaffen werden. So Maßnahmen, wo man sagt, das ist jetzt ganz wichtig, das ist da eigentlich nicht. Aber was Ulm eben macht, die haben sich auf den Weg zur Schwammstadt begeben und das ist jetzt schon erstmal, da muss ich die Stadt wirklich loben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, wir hatten ja jetzt diese Entsiegelung in der Weststadt von diesem Platz und das sind kleine, aber ganz, ganz wichtige Schritte und die schon sehr viel bewirken können.
Ich glaube, da hat man auch gemerkt, dass da so ein verändertes Denken eingesetzt hat, dass das Thema bei den Leuten wirklich auf dem Schirm ist, so wie du das jetzt beschreibst, Eva, und eben dass so auch so kleine Schritte umgesetzt werden, wie jetzt in der Weststadt. Ein Zeichen dafür ist, das Thema ist angekommen, die Verantwortlichen in der Stadt nehmen das sehr ernst und versuchen, das da in die Wege zu leiten. Also da sind wir in Ulm, glaube ich, sehr gut aufgestellt.
Mhm. Weil ihr das gerade sagt, ich habe auch so ein paar Faktoren hier stehen in Bezug auf Hitzespeicherung bzw. verstärkende Faktoren in der Stadt. Da steht hier Asphalt und Beton speichern Sonnenwärme und geben sie nachts langsam wieder ab. Gebäude verhindern Luftaustausch. Dunkle Oberflächen heizen sich stark auf. Mhm. Wenig Grünflächen bedeuten weniger Verdunstungskühlung und versiegelte Böden können kaum Wasser speichern. Und während es außerhalb der Stadt nachts häufig unter 18 Grad abkühlt, liegen die Temperaturen in Innenstädten oft noch über 24 ja. Grad. Das hier, ja, habe ich so als Fakten gefunden.
Ja, das ist ja auch das Fatale, dass sich der Körper dann eben nicht erholen kann, wenn das nachts trotzdem noch so warm bleibt.
Ja, ne? Ja. Ich würde gern, Steffen, sehe ich schon, wollte was sagen. Ich habe ja noch einen O-Ton von einem Gast, das würde ich vielleicht hier an der Stelle gerne einspielen, der aus dem Notfallmanagement kommt, weil wir reden ja auch über medizinischen Sachstand, da können wir auch diskutieren. Der Andreas Dunner ist in so einem Notfallmanagement-Team und führt auch Schulungen durch in Bezug auf Verhaltensweisen, was man so beachten soll. Ich würde jetzt gerne seinen Part einfach mal einspielen. Er stellt sich kurz vor und dann hören wir, was er eben aus seiner Erfahrungswelt bzw. aus seinem Job dazu meint und dann diskutieren. machen wir eine Runde weiter. Wir hören kurz dreieinhalb Minuten den Andi Dürner, wie gesagt, kurze Vorstellung, dann kommt er kurz zu seinem, zum Thema aus seiner Sicht.
Guten Morgen, mein Name ist Andreas Dürner. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber von Impuls Notfallmanagement 1 Ulm. Und wir machen alles zum Thema Erste Hilfe, das heißt Erste Hilfe Ausbildungen, Prävention und auch Wissensvermittlung. Und ich bin von meiner Ausbildung her Notfallsanitäter. Ja, aus Erste Hilfe Sicht zum Thema Hitze, verschiedene wichtige Punkte aus meiner Sicht, vielleicht aus Vergangenheit, aus meinem beruflichen Alltag vorab. Die Einsätze während der Hitze sind natürlich mehr aus verschiedensten Faktoren. Es fängt an, dass einfach ja, eine Erschöpfung, die Leute sind durchaus vielleicht auch müder und somit unaufmerksamer, darf man auch nicht unterschätzen, was die Hitze mit einem macht. Und deswegen ja, die Einsatzzahlen steigen durchaus im Sommer oder bei der Hitze. Was wäre denn alles so wichtig aus meiner Sicht bei der Hitze zu beachten? Ich denke, ganz wichtig ist die Flüssigkeitszufuhr, viel trinken, viel Wasser zu sich nehmen, vielleicht auch schauen, ein paar Vitamine, ein paar Elektrolyte in irgendwelchen Getränken, isotonische Getränke zu sich nehmen. Tut dem Körper immer gut und kann präventiv schon mal sehr viel helfen. Genauso nicht zu lange der Hitze ausgesetzt sein. Auch das kann dem Körper sehr, sehr helfen und dementsprechend vorsorgen. Genau, was gibt es sonst noch zu beachten? Betroffen sind Kinder genauso wie, ich finde, jede Altersgruppe, aber besonders natürlich gefährdet, entweder Kinder, Kleinkinder oder dann aber auch Senioren, die sich einfach schwer tun mit der Hitze. Deswegen, diese sind besonders gefährdet oder sage ich jetzt mal besonders anfällig für die ganzen Hitzeschäden, sei es der Sonnenstich, die Hitzeerschöpfung und so weiter. Wichtig als Erste-Hilfe-Tipps, wenn jemand sich einfach unwohl fühlt, ein Sonnenstich kann sich durch verschiedene Symptome zeigen, oft einfach mit Unwohlsein, Kopfweh, Erbrechen. Dann ganz wichtig, die Leute in den Schatten tun. Das ist so der wichtigste Erste-Hilfe-Tipp. In den Schatten kommen und was trinken. Im schlimmsten Fall kann ein Hitzestich oder eine Hitzeauswirkung auch das Bewusstsein angreifen und derjenige könnte bewusstlos werden. Dann ganz wichtig, den Notruf 112 wählen, den Betroffenen in die Seitenlage bringen und betreuen. Da sprechen wir dann tatsächlich von einem medizinischen Notfall, der auch den Rettungsdienst benötigt. Ansonsten bei leichtem Unwohlsein reicht es auch, den Betroffenen in den Schatten zu bringen. Aber wichtig. Bei kleinen Kindern, ganz wichtiger Tipp, lass die nicht der Hitze ausgesetzt. Denk dran, Kinder nicht im Auto lassen, Kinder mit rausnehmen, schon in kürzester Zeit heizt sich ein Auto bis an Anschlag auf. Also Kinder aus dem Auto raus, auch schon bei kürzerer Zeit. Es ist nicht zu unterschätzen, was die Temperaturen mit den Kindern machen. Und ja, am Ende bleibt mir zu sagen, trinken, trinken, trinken. Sonnenstrahlung nicht irgendwie konstant die ganze Zeit. Sollte ein Betroffener Symptome zeigen, in den Schatten und gegebenenfalls ärztlichen Rat suchen oder direkt den Notruf wählen.
Soweit Andi Dürners Beitrag hierzu mit seinen Inputs. Verena, du als Ärztin, hast du noch was zu ergänzen? Ich meine, er hat schon relativ viel gesagt.
Ja, also er hat ganz viel wichtige Dinge auch gesagt, die ich genauso auch gesagt hätte.
Ja.
Ich glaube, was man ergänzen kann, ist es schon so, dass wenn man sich die Zahlen auch anguckt vom Robert-Koch-Institut, das Robert-Koch-Institut macht aktuell immer Schätzungen auch zu hitzebedingter Mortalität und Morbidität, dann ist es schon so, dass die Patienten ab 75 Jahren die Gruppe ist, die tatsächlich am gefährdetsten ist. Mhm. Warum ist das so? Bei älteren Menschen passieren ganz typischerweise physiologische Dinge, das heißt, die Wärmeabgabe über die Haut ist erschwert, man schwitzt nicht mehr so stark. Das heißt, die Temperaturregulationsmechanismen funktionieren nicht mehr so gut. Und dazu kommt, diese Patientinnen und Patienten haben typischerweise viele Vorerkrankungen. Das heißt, auch da ist das Herz-Kreislauf-System schon belastet, häufig ist auch die Nierenfunktion schon eingeschränkt und es gibt auch durchaus viele Medikamente, ne, die zusätzlich, zum Beispiel wenn man Entwässerungstabletten nimmt, was viele Patienten machen müssen, ja, dann sorgen die dafür, dass noch mehr Flüssigkeit ausgeschieden wird. Also das heißt, da haben wir eine Gruppe von Patientinnen und Patienten, die wirklich gefährdet sind. Und weitere Gruppen, Schwangere, ja, aber auch Menschen, die draußen arbeiten, ja, die darf man auch nicht vergessen. Da kommen auch so ein bisschen die Arbeitgeber in die Pflicht. Wie können wir dafür sorgen, dass auch diese Menschen geschützt werden oder Menschen, die wohnungslos sind? Ja, was machen die denn in der Hitze? Das heißt, wir haben auch ein Problem, was Public Health Maßnahmen bedarf, ja, wo gerade schwächere Gruppen mit sozioökonomisch niedrigerem Status betroffen sind. Also auch um diese Gruppen müssen wir uns kümmern. Und ich glaube, gerade wenn wir im Thema ältere Patienten sind, da kommen natürlich auch die Hausärztinnen und Hausärzte oder auch andere Fachbereiche haben da die Verantwortung, dass man sagt, okay, ich gucke mir mal die Medikamente von meinem Patienten an, ja, und mache das eben regelmäßiger als vielleicht sonst. Ja, ansonsten ganz richtig, man sollte Warnsymptome kennen. Ja, das wurde, glaube ich, jetzt schon ausführlich genannt und da muss man auch als Angehöriger vielleicht hellhörig sein und halt einmal häufiger anrufen, wenn man weiß, es wohnt jemand auch alleine. Ja, ja, wie geht's dir? Ja, das heißt, wir sind auch als Gesellschaft gefordert, da so ein bisschen hellhörig zu werden und uns einfach mehr zu kümmern in so Hitzeepisoden.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass gerade psychische Krankheiten dadurch noch ein Stück weit stärker zum Vorschein kommen. Gerade Depressionen, die können dadurch getriggert werden. Und genau diese medizinischen Punkte und auch diese vulnerablen Gruppen, die waren auch ein Teil unseres Antrags, den wir im vergangenen Jahr gestellt haben. Und da ging es gerade um Wohnungslose, dass wir da wirklich nochmal uns ein Konzept angucken. Und deshalb ist ja auch der Hitzebus vom DRK so wichtig, dass die eben rumfahren, dass die eben die Wohnungslosen mit Getränken versorgen und dass die gucken, trinken die auch genug. Oder bei älteren Menschen, dass eben, da gibt es in einigen Städten dieses Hitzetelefon. Da sind die älteren Menschen eben gelistet und die werden dann eben jeden Tag angerufen und werden eben nochmal gefragt, trinkt ihr auch wirklich genug?
Ja. Wie viel, wenn man das gerade sagen, wie viel sollte man trinken als Senior, sagen wir mal 80 Jahre, Hitze draußen 30 Grad, was ist da, gibt es da so eine ungefähre Empfehlung?
Ist tatsächlich schwierig, jetzt eine konkrete Empfehlung zu geben, weil es natürlich auch immer davon abhängig ist, was für eine Vorerkrankung hat der Patient. Ne? Also jemandem zu empfehlen, der eine schwere Herzinsuffizienz hat, jetzt zu sagen, trinkt 3 Liter, ist einfach falsch. Ne? Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber ich sag mal, 1,5 bis 2 Liter mindestens. Auch im Alter nimmt häufig das Durstgefühl etwas ab.
Ja.
Das heißt einfach regelmäßigere kleine Mengen. Und am besten tatsächlich, wenn man schwere Vorerkrankungen hat, sollte man das einmal vielleicht ärztlich abklären. Das heißt, dass man sich eine Beratung holt beim Arzt. Der sollte auch idealerweise Verhaltensmaßnahmen nochmal besprechen und tatsächlich die Medikamente durchgehen. Das heißt, jetzt eine pauschale Zahl zu nennen, finde ich sehr, sehr schwer, weil man sich die Patienten individuell angucken müsste.
Ja, ich habe hier auch so eine Notiz, das habt ihr schon angesprochen, da steht, gefährdet sind Senioren, Säuglinge, Kleinkinder, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetiker, Menschen mit Lungenerkrankungen, Obdachlose, Menschen, die körperlich im Freien arbeiten. Das habt ihr auch schon so angesprochen. Ja. Und genau, also mögliche Folgen, also die Hauptgefahren, ich glaube, du hast schon auch erwähnt, und der Anni hat es schon ein bisschen angesprochen, Kreislaufzusammenbrüche können passieren, Dehydrierung, Hitzeschlag, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Verschlechterung chronischer Erkrankung, inklusive Eva, was du ansprichst, das auch psychische Beeinträchtigung, das sind dann wahrscheinlich passiert.
Also man weiß mittlerweile auch tatsächlich, gibt es relativ neue Studien, dass auch Hitze mit demenziellen Erkrankungen zusammenhängt, also dass auch demenzielle Erkrankungen sich verschlechtern oder manifestieren können. Und also gibt es einen Zusammenhang und gerade auch die psychischen Erkrankungen. Man weiß, Hitze macht aggressiv, auch da gibt es Studien dazu. Auch tatsächlich die Suizidrate steigt unter Hitzebedingungen. Also da haben wir auch nochmal eine Gruppe, auf die wir extrem aufpassen müssen.
Ja, ist eigentlich zwischen dem ländlichen und städtischen Bereich dann schon wahrscheinlich ein Unterschied, auch schon rein vom Geländemäßigen, weißt du was?
Ja, auf jeden Fall. Also in den Städten gibt es diese Wärmeinseln. und die heizen sich sehr viel stärker auf als im ländlichen Raum. Ja. Und das Problem ist auch, dass immer mehr Menschen in die Stadt ziehen. Also da in den Städten ist wirklich der Handlungsbedarf am größten. Und was wir eben angesprochen haben, also die vulnerablen Gruppen, es ist auch ein soziales Problem. Nicht jeder kann sich eine Klimaanlage leisten, die das Problem nochmal verschärfen, weil sie die Wärme von innen aus dem Haus rauspumpen. Und da brauchen wir eben Stadtnatur. Wir brauchen Parks, die zugänglich sind, weil wenn man hier mal in den alten Friedhof geht, da merkt man wirklich auch körperlich, wie die Natur kühlt. Ja. Mhm. Und also solche Flächen, solche Räume braucht es eben zugänglich für alle. Es gibt ja so die Empfehlung, also der nächste größere Park sollte 300 Meter von der Wohnung entfernt sein, dass also jeder da hingehen kann.
Ja, also entweder aufs Land ziehen oder in der Umgebung von dem Park, um dann bei Hitze ein bisschen da, wie soll man sagen, bessere Konditionen zu haben. Ja, schön. Ich gucke gerade auf die Uhr, unsere Zeit rennt so dahin. Ich habe einen Titel rausgesucht, der so ein bisschen zum Thema vielleicht passt. Der Titel heißt nicht Point of No Return. Haben wir den schon überschritten möglicherweise, Electric Light Orchestra Titel aus den 80er Jahren, aber den Titel spielen wir, wir sind gleich wieder da. Ihr hört den Lokaltermin bei Radio Free FM, bleibt dran, gleich diskutieren wir weiter. Lokaltermin, Radio Free FM. Heute Morgen sprechen wir über das Thema Hitze in der Stadt, Ulm und der Klimawandel und ich habe ganz kompetente Gäste dabei. Ihr sagt nochmal ganz kurz, wer ist denn da? Einfach nochmal, ja, machen wir diesmal die Richtung durch. Wer ist denn da?
Ja, hallo, ich bin Marcel von Greenpeace.
Ich bin Verena Christ, ich bin Internistin und Allgemeinmedizinerin.
Steffen Reik, ich bin Professor für Wirtschaft an der Technischen Hochschule Ulm.
Ja, Eva Glate-Braun, ich bin von der SPD-Linke-Fraktion.
Jo, Steffen, du hattest eine Ergänzung zu dem, was wir zu den Plätzen und zur Hitze im Nachtbereich vorgesprochen haben, ein paar Ergänzungen oder eine Ergänzung.
Nein, gar nicht mal so stark. Mir ist vor allem wichtig hervorzuheben, dass wir auf die besonders verletzbaren Gruppen eben auch besonders achten müssen, gerade in zum Beispiel Seniorenzentren und auch in Schulen und Kitas. Ich glaube, zu Schulen und Kitas, Eva, wolltest du noch was sagen speziell, aber zum Beispiel der Arbeiter-Samariter-Bund, dessen Vorsitzender ich seit April sein darf, hat ein Hitzeschutzkonzept für seine stationären Einrichtungen verankert in Baden-Württemberg. Und das ist direkt im Qualitätsmanagement und die anderen brauchen auch so etwas in der Art. Also das ist jetzt nichts, was der ASB da alleine hat, sondern das ist eher so inzwischen Standard. Aber da wird eben genau definiert, wie wird beim Thema Hitze umgegangen. Und das umfasst unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel ein Lüftungsmanagement, also dass tatsächlich genau darauf geachtet wird, nachts runterzukühlen, die Gebäude, die Fenster zu öffnen. Und in dem Zusammenhang zum Beispiel ist es ja auch kritisch, wenn es nachts nicht mehr so abkühlt. Das ist ein Problem, was da auf uns weiter zukommen wird. Aber auch zum Beispiel natürlich auf Trinken achten, Hitzeschutzfolien, Kühlung einerseits durch kalte Getränke, aber auch von außen, was auch sehr hilft, sind so Anwendungen durch kühle Lappen oder im schlimmsten Fall, wenn man tatsächlich so Wadenwickel machen muss, die aber auch sehr gut runterkühlen tatsächlich. Da wird wirklich individuell je nach Bewohnerin, je nach Bewohner geguckt. Und dann ist ein wichtiger Punkt, wirklich Kälteinseln zu schaffen. Also auch auf jedem Stockwerk einen Raum zu haben, der kühl ist, wo sich die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch das Personal kühlen kann. Und in den Räumen, das geht tatsächlich in echt viele Bereiche, in den Räumen, oder in den Zentren, wo man selber kocht, wird dann zum Beispiel ab einer bestimmten Temperatur nur noch leichte Sachen werden gekocht oder Sachen, die viel Flüssigkeit. Und es ist schon so, da wird in dem Bereich da echt drauf geachtet, möglichst gut mit der Hitze umzugehen und da viel Prävention zu betreiben, weil tatsächlich das ist möglich. Wir wissen, die nächste Hitzewelle kommt und auf die muss man sich vorbereiten.
Ja, weil wird dann auch zum Beispiel bei Essen auf Rädern dann angepasst, das Essen, dass man nicht gerade das Wärmste oder was weiß ich, bei der Hitze, das, was weiß ich, Spätzle und was weiß ich, schweres Fleisch irgendwie dazu.
Da gibt es ja ganz unterschiedlichste Anbieter und meistens gibt es ja Möglichkeiten, wo sich die Leute dann wählen. Da kann man dann selber sich das zusammenstellen. Da gibt es aber auch immer entsprechende Angebote.
Das mal angemessenes Essen.
Ja, da orientieren wir ja auch gerade darauf, dass zum Beispiel Seniorinnen auch im Sozialraum eben gemeinsam essen können. Aha. Und dann wird natürlich, ich meine, gerade Kanapee und so, die schauen ja auch, dass das eben das Essen der Jahreszeit und der Temperatur angepasst sind. Die sind da, glaube ich, schon sehr gut. Und was jetzt die Seniorinnen auch betrifft, ist, wir müssen Stellen, also in der Stadt schaffen, in denen Menschen eben auch trinken können, in denen Wasser angeboten wird. Und die andere Seite ist davon eben, dass auch ältere Menschen oft nicht so viel trinken, wie sie eigentlich müssten, weil sie dann Angst haben, dass sie, wenn sie unterwegs sind, auf die Toilette müssen.
Ja.
Und dass wir dann auch ein Toilettenangebot schaffen, ja, was dem angemessen ist. Da gab es ja dieses Konzept nette Toilette und diese ganzen Dinge, dass das einfach nochmal wieder überlegt wird, dass da einfach Angebote da sind.
Mhm. No. Ja, ja. Noch ein Punkt, den wir nicht angesprochen haben, Schulen. Kinder bekommen ja hitzefrei. Ja. Ne? Also ab einer bestimmten Temperatur ist, glaube ich, hitzefrei angesagt inzwischen.
Ja,
also
aber was ist mit der Schulkindbetreuung? Ich meine, das ist ja...
Das aber hitzefrei, die Regelung gibt es noch, oder? Dass man Kinder ab, ich weiß nicht, wie viel Grad, ich erinnere mich aus der Grundschule, dass mal selten, aber ab und zu mal gesagt wurde, ab 11 Uhr ist dann hitzefrei, ihr könnt und geht nach Hause.
Also so wie ich das mitgekriegt habe, gibt es da landesweit eher die Regelung, dass die Schulen individuell machen, was für die Schulen dann stellenweise schwierig ist, dass du bestimmen, wann ist zu viel, wann ist nicht zu viel. Und viele Schulen, das sind natürlich schöne alte Gebäude, aber die sind halt nicht für diese Hitze irgendwie mit ausgelegt. Ja, ja. Also da ist das Thema Verschattung, die haben keine Jalousien oder keinen Schattenschutz an vielen Bereichen. Und da ist ein echtes Thema, da müssen wir uns drauf vorbereiten. Die Lösung kann nicht sein, dass jeder irgendwie sich eine Klimaanlage anschafft. Das ist zum einen mal natürlich sozial total ungerecht. Zum anderen mal gab es zum Beispiel für Paris oder gerade in Städten, die relativ eng sind, Studien. Stuttgart auch, hat die Stadtklimatologie auch gesagt. Aber in Paris sagt man, wenn jeder eine Klimaanlage hätte und die laufen lassen würde, würde die Temperatur in der Stadt um durchschnittlich 3% steigen in diesen Perioden, weil natürlich die Klimaanlagen innen kühlen, aber die Wärme nach außen abführen.
Die gibt Wärme ab, ja.
Und gerade in Städten, und ich nehme deshalb jetzt Paris raus, weil es halt da diese Studie gibt und die das gemacht haben, das wird sicherlich auf andere Städte zu einer gewissen Form übertragbar sein. Das heißt, das ist nicht die Lösung, dass wir alle Klimaanlagen haben, sondern wir müssen tatsächlich versuchen, passiv zu kühlen, öffentlich kühle Orte schaffen, Bibliotheken oder Bürgerräume, wo Menschen zusammenkommen können, ohne Druck, ohne Kaufzwang, ohne irgendwie sich schlecht zu fühlen, sondern wo wir die auch zusammenbringen und die auch miteinander ins Gespräch kommen können, weil ich glaube, Verena, das hattest du am Anfang gesagt, dieser soziale Faktor ganz, ganz wichtig ist, anrufen, sich erkundigen, wie geht's einem und dass die Menschen ins Gespräch kommen, auch in so einer extremen Situation. Also das sind eher die Lösungen, die wir da schaffen, als überall, jeder Raum muss klimatisiert sein. Das führt an der Stelle nicht zum richtigen Weg.
Ich will kurz auf die Landwirtschaft kommen. Natürlich, die Tiere leiden ja auch darunter und wahrscheinlich wir brauchen ja auch Kühlung und müssen die dann Bestallung oder irgendwas bekommen, dass sie eben an der Stelle nicht auf dem Feld stehen und Hitzeschlag erleiden. Also Mensch und Tier wahrscheinlich sind ja auch betroffen. Marcel, weißt du was? Und so. Und eigentlich so. Ich dachte, vielleicht bringt die es, dass ich auch mit. Aber Eva,
ich habe jetzt vielleicht noch was zu den Schulen. Wir haben ja das Glück, dass wir in unserer Fraktion eine Schulleiterin haben. Und sie konnte dann auch aus eigener Erfahrung mit dazu arbeiten und hat einen Antrag gestellt. Da geht es eben um ein Hitzeschutzkonzept an Ulmer Schulen. Erstmal kurzfristig darum, dass genügend Trinkmöglichkeiten vorhanden sind, dass sich eben die Klassenzimmer angeschaut werden. Was können wir da machen mit Verschattung? Und dann geht es auch darum, dass mittelfristig die Schulhöfe so weit wie möglich entsiegelt werden. Also da muss man ja immer gucken, dass jetzt die Transportmöglichkeiten, dass das alles noch da ist, aber soweit es geht, eben entsiegelt werden und dass mehr Grün an die Schulen eben kommt. Und da wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn jetzt die Schulen saniert werden, dass man sich dann auch gleich den Schulhof anguckt und anschaut, wie kann eine Begrünung an der Schule stattfinden. Und was ich auch jetzt gelesen habe, was ich gut finde, ist, dass im Karlsruher Hitzeschutzkonzept zum Beispiel drin ist, dass sich Kooperationspartner reingeholt werden. Wenn es jetzt sehr heiß ist, dass man schaut, wo gibt es in der Stadt kühlere Räume, zum Beispiel an der Uni oder an der Hochschule, und dass da eben, dass da Synergien entstehen und dass die Schülerinnen dann eben, es betrifft dann wahrscheinlich eher die höheren Klassen, die da auch schon hinkommen, dass die Schülerinnen dann dort unterrichtet werden, dass man einfach dem nicht so ausgeliefert ist, sondern dass man weiß, was mache ich jetzt? Und gerade an den Schulen ist das, glaube ich, sehr wichtig. Genauso an den Kitas. dass da eben wirklich überall Sonnensegel da sind. Ja. Dass überall und dass selbst die Kleinen wissen, wie verhalte ich mich bei großer Hitze.
Ja, ist das das Abends oder beziehungsweise das, was man auch im Einfachsten vielleicht schaffen kann, dass man grüne Flächen schafft, weil ich meine, sowas mit Technik und Klimaanlagen und so weiter, Steffen hat es gerade erklärt, ja, mit Abluft, die dann weiter wärmen, nicht das Rätsel, nicht die Lösung des Ganzen, sondern es ist dann halt ein Punkt, aber dass man einfach das Natürliche macht und einfach mehr Bäume, mehr Entsiedlung, mehr Grünflächen und eben dann Schattenbereiche, wo man sich hinbewegen kann.
Ist und das Sprühnebel, das ist auch...
Sprühnebel, ja. Ja, Sprühnebel.
Sprühnebel wäre die technische Variante, aber Pflanzen helfen uns.
Pflanzen also helfen, aber
Fassadenbegrünung.
Zum Beispiel Freiburg, die haben jetzt, die haben so einen ganz leichten Sprühnebel an punktuellen Stellen und der auch nur bei Bedarf, wenn jetzt jemand wirklich sagt, oh, ich brauche das jetzt unbedingt, dann geht er hin, drückt drauf und das läuft. Und zum Beispiel liegt in Ulm da auch schon ein Konzept vor. Es gibt ja immer bei uns dieses Test-Test-Contest. Und da war der zweite Platz beim letzten Mal eben eine Sprühnebelanlage, die wohl auch sehr, sehr effizient und sehr gut gewesen sein soll und von den Kosten durchaus tragbar. Und ich meine, wenn uns schon sowas auf dem Tisch liegt, dann sollten wir uns das doch angucken, ne? Ich meine, den ersten Platz haben sie nicht bekommen, weil das Haus der Nachhaltigkeit bekommen hat. Also ich meine, da war nichts möglich, aber es ist doch ein sehr gutes Konzept, ne? Und da sollte man eben schauen.
Weil ihr gerade sagt, Sprühnebel wäre auch eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel Schwimmbäder von einer gewissen Zeit kostenlos öffnet, sodass jeder Mann mal so eine Abkürzung, so einen kurzen Umweg in ein Schwimmbad nehmen kann, ohne jetzt lang Eintritt zu zahlen und lang jetzt auf, ich zahle jetzt 5 € oder was und dann will ich auch den Nachmittag genießen und einfach mal so kurz rein und abfrischen und wieder erfrischen und wieder raus, dass man einfach sagt, okay, kostenlos Schwimmbadnutzung von einer gewissen Zeit, ist sowas denkbar? Oder hat uns sowas schon mal diskutiert? Und wäre sowas medizinisch sinnvoll? Ein Jump in so ein Wasser? Oder wäre das dann auch nicht so?
Also generell, glaube ich, ist es einfach auch angenehm und fördert die Lebensqualität. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wieder auf die Personen, die am gefährdetsten sind und die dieses Schwimmbad nicht erreichen können. Ne, das muss man natürlich auch bedenken. Es schließt wieder viele, viele Gruppen aus, ein Schwimmbad kostenlos zu machen, weil wenn ich immobil bin, vielleicht von der Gehhilfe abhängig, dann kann ich nicht mal raus ins SSV-Bad. Da ist der Weg einfach zu weit. Und dann muss man so ein bisschen aufpassen, wenn das Wasser zu kalt ist, ne, ist das auch manchmal nicht gesundheitlich förderlich. Ja. Also das ist so schwierig, mal kurz reinzuspringen. Okay. Aber was ich einen ganz, ganz wichtigen und tollen Punkt fände, wäre tatsächlich die Trinkwasserspende, kostenloses Trinkwasser in der Stadt, kostenlose Toilette. Ich finde, obwohl ich jetzt natürlich keine BWLerin bin, das scheint mir von den Kosten überschaubar und es ist präventiv, ja, und wir sparen uns langfristig auch Kosten, wenn wir dafür sorgen, dass Trinkwasser kostenfrei bleibt für alle Gruppen, egal wie groß der Geldbeutel ist und wenn wir dafür sorgen, dass es gut erreichbare, öffentliche, saubere Toiletten gibt, die jeder ohne Hemmung nutzen kann.
Ja, bei großen Events, also ich habe zum Beispiel erlebt am Novosing oder DTM, da gibt es einen Trinkwasserhersteller, der sponsert auch, die bieten an allen möglichen Ecken und Enden tatsächlich auch solche Wasserausgabestellen, wo man sich heute seine Fläschchen auffüllen kann und früher gab es eine Regel, dass man kein Wasser mit auf ein Event bringen darf, das hat man inzwischen verändert, das heißt, man bekommt tatsächlich dort sein Fläschchen gefüllt, also ich glaube, das ist in der Richtung ja schon eine ganz gute Entwicklung.
Wir haben das an der Technischen Hochschule, haben wir viele solche Trinkwasserspender aufgestellt über die verfasste Studierendenschaft, die das gemacht haben. Aha. Und ich sehe da regelmäßig Studierende, die sich da die Wasserflaschen abfüllen. Ja. Und das ist schon was, das verändert das Trinkverhalten und das ist eine sehr gute Geschichte. Sowas brauchen wir auch in Schulen und tatsächlich auch schon in den kleinsten, bei den kleinsten Kitas und sowas. Also und im öffentlichen Raum, so wie Verena, du es gesagt hast, ist ganz wichtig.
Okay, also das wären Ansatzpunkte, die auf jeden Fall relativ einfach sind, die man irgendwie machen kann. Wobei, das sind halt die Leute, die raus können. Wir müssen nochmal über Senioren und die Leute, die eben auch schon Kraft ihres Alters einfach, wie soll ich sagen, betroffen sind oder mehr, auch dann in der Hitze leiden, dann nochmal diskutieren. Gleich spielen wir Musik und dann diskutieren wir weiter. Ich habe einen Titel, der vielleicht ein bisschen, zum Morgen ein bisschen, Laune macht. Moby mit Lift Me Up, wir sind gleich wieder da. Ihr bleibt dran, das ist der Lokaltermin bei Radio Free FM. So, Moby klingt aus, wir noch nicht. Wir haben noch 15 spannende Minuten hier im Lokaltermin heute Vormittag und wir haben ganz viele Themen, die wir auch noch adressieren wollen. Marcel, du hast gerade gesagt, wir müssen natürliche Möglichkeiten nutzen in Bezug auf Kühlung.
Ja, auf der einen Seite gibt es natürlich die technischen Lösungen und auf der anderen Seite die naturnahen. Und da sind Bäume unsere natürlichen Helfer, also alte Bäume, vor allem so eine 80-jährige Linde zum Beispiel, hat eine Kühlleistung von 32.000 Kilowattstunden im Jahr. Und da kommt ein junger Baum, also 20 Jahre alter Baum, ist 10-mal weniger Kühlleistung. Also nicht mit, deswegen müssen wir alles tun, die alten Bäume zu erhalten. Und ja, also es sind natürliche Kühlanlagen, einmal durch Verdunstung, einmal durch Verschattung, und bieten eben Lebensräume und stärken auch die Biodiversität, also auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir ja am Rande streifen.
Vielleicht ganz kurz, wenn wir es gesagt haben, technische Themen, da gibt es natürlich auch zwei Aspekte. Zum einen, Klimaanlagen brauchen viel Strom, der erzeugt werden muss, das ist auch ein Punkt. Und zum anderen natürlich, wenn du jetzt eine Straßenbahn sitzt, die so stark gekühlt wird, dass dann oben der Wind runterkommt, ist die Gefahr, dass dich da erkältest, natürlich auch noch da. Das heißt, wahrscheinlich sogar ein Problem, du gehst von der Hitze in die Kälte, von der Kälte wieder in die Hitze, das ist gesundheitsbedingt wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung. Ne? Das ist wahrscheinlich auch noch ein Punkt, wo man sagen kann, Technik ist an der Stelle auch nur bedingt überzeugend. Und ja, nebenbei einen Punkt, den wir auch kurz ansprechen wollten. Die Thematik, dass die Menschen eingeschränkt sind im Arbeiten, dass vielleicht auch Schule ausfällt, dass Bildungsmöglichkeiten an der Stelle vielleicht auch nicht ganz, oder nein, Bildung überhaupt oder überhaupt ja Arbeiten nicht ganz so gut möglich ist, hat ja einen Einfluss irgendwie auch generell auf Faktoren wie die Wirtschaft. Du bist BWL-Professor, Steffen. Wie siehst du das jetzt als Betriebswirtschaftler? Jetzt mal auch im Sinne von Wirtschaftswachstum, alles, was man sich so wünscht und was diskutiert wird gerade von der Politik. Was hat das eigentlich für Chancen, von Bedeutung, von Einfluss, Bedeutung?
Das hat extreme Einflüsse.
Ja.
Und ich fokussiere mich jetzt mal nur auf das Thema Hitze. Ja? Also ich meine, Hitze, oder ich schließe erstmal aus, Hitze ist ja Teil des Klimawandels und der Klimakatastrophe, je nachdem, wie wir es nennen. Und damit wirtschaftlichen Maßstäben zu kommen, wenn dann ganze Städte irgendwie eine absehbare Zeit untergehen oder starten, ist, das wird schwierig. Aber die Situation in Deutschland, wenn wir jetzt nur uns die Hitze anschauen, die Produktivität auf der Arbeit, das kennen wir alle, wenn es zu heiß ist, dann sind wir nicht mehr so leistungsfähig, die nimmt ab. Da gibt es eine Studie, die zum Beispiel sagt, es nimmt so über 12% während dieser Hitzezeiten ab. Die ist allerdings auch schon ein paar Jahre alt. Das wird heute sicherlich noch deutlich höher sein. Und wir sprechen da von Kosten, zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe. Eine Studie redet von 5 bis 9 Milliarden Euro jedes Jahr an zusätzlichen Kosten. Teilweise für Hitzeschutz, der ausgegeben werden muss. Aber dieser Hitzeschutz ist natürlich immer noch eine absolute Notwendigkeit, weil die Alternative zu Unternehmen, die sich bezüglich der Hitze um ihre Mitarbeitenden kümmern, sind Arbeitsunfälle, medizinische Notfälle oder die längere Ausfälle der Beschäftigten. Also jedes Unternehmen tut gut daran, tatsächlich in Hitzeschutz zu investieren, ja, und die Arbeitszeiten anzupassen. Und das ist, also insofern in dem Bereich schlägt es voll ein. Ja, das muss man sagen.
Wird das denn heute schon genügend von den Firmen berücksichtigt? Hast du da ein bisschen einen Einblick? Weißt du, ob das tatsächlich schon so ins Bewusstsein eingedrungen ist, dass Manager an der Stelle auch so ticken und denken und das
berücksichtigen? Also sicherlich noch nicht bei allen, aber in der großen Vielzahl ist das durchaus der Fall. Also gerade Betriebe, die eng an den Mitarbeitenden dran sind, kümmern sich darum. Oder ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Dachdeckermeister, der einen eigenen Betrieb hat, der sagt, wir machen komplett Feierabend zu einer gewissen Uhrzeit mittags, ja, und dann fangen wir auch nicht mehr an, sondern das ist klar, das ist jetzt eine besondere Woche und das versteht auch jeder. Ja. Ja. Da kannst du im Dach oben, wenn das so heiß ist, und zusätzlich sich aufhitzt, da einfach nicht nur bedingt machen. Und auch auf dem Weg schon zu dieser, wir hatten jetzt ja diese ein, zwei sehr extremen Wochen, zu diesen ein, zwei sehr extremen Wochen hatten die auch schon viel mit Verschattung gearbeitet, kühlen, ja, Getränken und Sachen. Also das ist ein Prozess der Prävention in dem Fall und des Hitzeschutzes, der von vielen berücksichtigt wird. Mhm. Ob es jetzt wirklich alle machen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht so ist.
Das Thema für Betriebsärzte, ja, erinnert, da gibt es ja, ja, wahrscheinlich auch Menschen, die im Betrieb dafür als Arzt auch ein bisschen ein Auge drauf werfen müssen sollten. Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz.
Ja, idealerweise ja. Also das wäre schön, wenn das ja so wäre. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung auch aus der Sprechstunde erzählen, dass ich durchaus, das war nicht dieses Jahr, weil ich dieses Jahr nicht mehr in der Praxis tätig war, aber letztes Jahr hatte ich durchaus auch mal Patientinnen und Patienten, die kamen, meinten, ich habe 36 Grad in dem Büro, in dem ich arbeite. Also es ist jetzt natürlich nicht die Gruppe, die primär gefährdet ist, also Menschen, die im Freien arbeiten, aber durchaus auch Mitarbeitende in Büros, die in einem verglasten Büro sitzen, die sagen 36 Grad, wie kann ich da arbeiten? Mhm. Ja, also das heißt, es gibt, ich hoffe, dass das irgendwie auch Eingang findet, dass die Arbeitgeber sich verpflichtet fühlen, da zu schauen, dass es den Mitarbeitenden auch gut geht. Aber zumindest so meine, das ist jetzt nicht mit Evidenz belegt, das ist meine Erfahrung einfach gewesen aus der Praxis, hatte ich durchaus Patientinnen und Patienten, die sehr stark unter der Hitze litten.
Ja.
Mhm. Ja. Mhm. Kann ich mir durchaus vorstellen. Und das ist wirklich, da ist eigentlich der Arbeitsschutz verpflichtet, drauf zu schauen. Und was der Steffen Reik gerade sagte, dass eben Handwerker früh anfangen und dann eben, wenn es heiß wird, auch aufhören und nicht mehr anfangen. Das finde ich auch total richtig und wichtig, weil es ist ja immer diese Diskussion jetzt, ja, und die südlichen Länder, die machen ja die Siesta und die machen früh, ja, und dann fangen die nachmittags wieder an. Aber ich glaube, nachmittags wieder anzufangen, das geht überhaupt nicht, weil, wenn wir uns das angucken, gegen 17 Uhr sind meist die höchsten Temperaturen, also ist das wirklich das Beste, dann eben auch zu sagen, ich mache jetzt einen Cut. Und ich glaube auch, dass Homeoffice für viele vielleicht eine Lösung sein könnte, ja, gerade für Berufe, ja, die eben nicht draußen sind, sondern die wirklich am Schreibtisch arbeiten können und die dort eben Dinge erledigen können. Da ist das wirklich eine Arbeitsform, die da entlastend wirken könnte.
Ja, also auf jeden Fall Homeoffice, ja, das leuchtet mir ein guter Gedanke, der in der Corona-Zeit, glaube ich, schon relativ, wie soll man sagen, Verbreitung gefunden hat und jetzt in dieser Zeit wahrscheinlich dann auch noch weiter, ja, nützbar sein sollte oder zumindest auch noch vielleicht ausbaufähig ist, ja. Richtig, stimmt. Gute Idee.
Beim Thema wirtschaftliche Effekte muss man zumindest noch andere Sachen erwähnen, außer so die direkten Arbeitseffekte. Da geht es natürlich ums Gesundheitspflegesystem mit großen, ja, Mehrkosten. Da geht es um die Landwirtschaft, was wir vorhin schon hatten, die, mhm, Forstwirtschaft, die Wälder, wo wir die Fichten haben, die nicht mehr in der Form mit diesem Klima klarkommen, weil die Wurzeln nicht so tief reichen. Mhm. Auch die Infrastruktur und die Schäden. Ich meine, die Bahngleise in Leipzig haben wir gesehen, die da irgendwie komplett flüssig werden da an der Seite. Aber auch zum Beispiel die Flusspegelstände, wo dann eine Schifffahrt nicht mehr stattfinden,
ja,
kann.
Ja, schon auf dem Rhein. Mhm.
Genau, und deshalb, ja, natürlich auch, also das heißt, wir kriegen diese Hitze, betrifft so viele unterschiedliche, ja, Bereiche. Das ist eine und wird auch in Zukunft eine echte Herausforderung, ja, für uns.
Mhm. Straßenbeläge sind auch schon auf den Autobahnen, ja, aufgeweicht, ja, genau, wo dann komplett der Verkehr, ja, eingestellt werden musste.
Es ist immer so, wenn, ich habe das von einem Kollegen gehört, der meinte, wenn wir eine Terrororganisation hätten, ja, die innerhalb einer Woche über 1000 Menschen umgebracht hätte und Autobahnen lahmlegt und die Straßenschienen und dafür sorgt, dass Altersheime oder Seniorenzentren geräumt werden müssen und, dann hätten wir hier Sondersendungen am laufenden Band und man würde, ja, ganz anders ein Stück weit damit umgehen. Und, ja, ja, dadurch, dass es aber so schleichend passiert, es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, das gibt halt Schwankungen, das ist irgendwie normal. Ja? Mhm. Und auch diese Leugnung des Klimawandels, ist es manchmal tatsächlich schwieriger, das so als etwas Konkretes zu nehmen, mit dem wir jetzt umgehen müssen.
Mhm. Da muss man natürlich auch die andere Seite der Medaille sehen. Was ist nach dieser Hitzeperiode? Da setzt dann oft der Starkregen ein. Und dann haben wir eben diese, ich meine, das schlimmste Beispiel war halt Ahrtal. Ja, ne? Diese riesen, ja, Überschwemmungen, ja, ja, die ja dann auch eben auch ein Teil des Klimawandels sind. Mhm. Und deshalb ist gerade für uns auch in Einsingen, was ja so ein Hotspot ist, dieser Schutz, also gegen Hochwasser, eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir in die Hand nehmen müssen im Gemeinderat. Und da ist auch schon viel passiert. Mhm. Und da müssen wir eben auch resilient werden gegen diese, ja,
Klimaextreme, ja, ja. Das, ja, heißt, ja, wir, ja, können davon ausgehen, je hitziger es wird, desto mehr wird im Winter Schnee fallen oder wird im Mai, wie damals, 1999, Pfingsten, das Hochwasser steigen, weil dann eben alles extremer,
ja,
wird.
Oder? Ja, klar, also durch die heißere Luft kann mehr Wasser aufnehmen, das muss dann, ja, irgendwann runterkommen, durch die Veränderung der Jetströme, bleiben Wetterlagen länger beständig und regnen dann auf einem, mhm, Punkt runter. Deswegen ist Abpflastern ja auch,
ja,
so,
ja,
wichtig.
Diese und, sogenannte Hitzeglocke, die dann erstmal entsteht, ne? Und dann, genau, plötzlich fällt dann alles irgendwo in sich zusammen und dann haben wir wieder das Nächste.
Und trockene, ja, Böden, also die von, ja, der Hitze erstmal trocken sind, können das Wasser schlechter aufnehmen. Das fließt dann oberflächig, ja, ab, mhm, und verursacht dann eben die höheren Pegelstände an den Flüssen. Auch in der Stadt kann man eben Versickerungsflächen bieten, indem man eben versiegelte Flächen abpflastert. Deswegen unterstützen wir auch die Abpflasterinitiative.
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Initiative. Ne? Also da sind wir auch dabei.
Ja. Also gibt es einige konkrete Themen. Und Eva, ich habe verstanden, ihr im Gemeinderat habt da wirklich schon die ein oder andere Sitzung genau zu dem Thema und euch sehr, sehr intensiv damit befasst. Das heißt, die Fragestellung jetzt auf Ulm kommen. Ja, die Awareness, das Bewusstsein über die Problematik ist da. Und wer kümmert sich alles? Gemeinderat kümmert sich, ein ASB,
Verwaltung
Steffen wahrscheinlich.
Ja. Ne?
Und kümmert sich auch und ist auch betroffen mit den unterschiedlichen Bereichen, mit Rettungsdienst, mit den stationären Einrichtungen und Jugendhilfe und ganz unterschiedlich,
Ja. Medizin wahrscheinlich auch. Ist das bei euch dann auch ein Thema, dass ihr das in Kongressen vielleicht thematisiert oder hier auch vielleicht Ulm? Gibt es irgendwie Arbeitsgruppen Ulm-Hitze? Gibt es da irgendwas?
Genau, also es gibt schon ärztliche Initiativen auch. Also es gibt die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Die haben auch eine tolle Internetpräsenz, wo man sich ganz viel Informationen zum Thema Hitze holen kann. Es gibt Planetary Health als Gesundheitskonzept, das sagt, unsere Gesundheit, die menschliche Gesundheit, ist nicht getrennt von der Gesundheit unseres Planeten zu sehen. Das heißt, nur ein gesunder Planet, auf einem gesunden Planet können gesunde Menschen wohnen. Da sind auch ganz viele Medizinerinnen und Mediziner aktiv. Das ist ganz wichtig. Ich an der Hochschule Neu-Ulm unterrichte Planetary Health im Rahmen von Public Health. Da haben wir ein Fach. Und da merke ich schon, dass die Studierenden da total wissbegierig sind. Ich habe jetzt gerade auch eine Bachelorarbeit zum Thema Hitze bei geriatrischen Menschen betreut, die untersucht hat, wie geht's denn Menschen in Pflegeheimen, wie leiden die unter der Hitze. Das heißt, also da finde ich auch bei den Jüngeren ist da schon durchaus auch die Bereitschaft da, sich zu informieren und weiterzubilden.
Vielleicht nochmal zu den Eltern, es gibt ja auch solche Notrufknöpfe, solche Systeme, vielleicht ist das dann auch für Menschen im Alter, die jetzt in der Hitze leiden, auch ein Punkt, was dann jeder haben soll, so ein Alarmingsystem, oder?
Naja, aktuell ist es so, dass diese Notfallknöpfe, die sind total sinnvoll, gerade wenn man alleine wohnt, aber natürlich sind sie nicht dazu gedacht, dass man draufdrückt, um zu sagen, die sind eigentlich dazu gedacht, wenn man stürzt, nicht mehr hochkommt, dass dann eben, dass man dann sich Hilfe holen kann. Aber ich glaube, man könnte schon das Telefon, das ist in anderen Städten, das Hitzetelefon etablieren, auch in Ulm, ne, dass man sagt, ich telefoniere diese älteren Menschen ab einmal am Tag und frage, wie geht's dir denn?
Wenn es die Behörden nicht können oder jemand nicht da ist, mindestens die Angehörigen das tun.
Ja. Genau, aber da könnten die Sozialräume auch aktiv werden. Ich meine, wir haben ja diese Sozialraumorientierung in Ulm und das wäre dann einer der wichtigen Punkte, die da eben darüber geregelt werden könnten.
Naja, warte, ich sehe, die Zeit rennt uns dahin. Wir haben 58, 17 Minuten. Gibt es irgendwo, wollte ich euch fragen, noch irgendwie Adressen, E-Mails, oder auch Webseiten hier für Ulm, wo man sagen kann, schaut, hier gibt es näher Info, gibt es da irgendwie was zum Gemeinderat zum Beispiel oder vom ASB, was wir kurz nennen können für weitere Informationen? Oder DRK oder Greenpeace?
Also, Greenpeace, wir haben in unserer Initiative, also Stadt Natur, haben wir eine interaktive Karte, wo man heiße und versiegelte Orte eintragen kann und kann man sich angucken. Andere haben auch schon, über 1000 haben schon mitgemacht. Gerne auch mal Punkte markieren, die man gerne grüner hätte.
Also auf der Seite der Stadt Ulm findet man da auch einiges. Aber wir könnten uns zum Beispiel den Hitzeknicke der Stadt Karlsruhe angucken. Der ist richtig gut. Und da wird kurz zusammengefasst, was man eben machen kann. Also Aufgabe an die Stadt.
Weil du in der ASB angesprochen hast, da gibt es den Hitzetipps-Ratgeber und das Verhalten bei heißen Temperaturen. Also auch sowas kriegt man und auch über den ASB Ulm.
Ja, und Mediziner stellen bestimmt auch irgendwas bereit, oder?
Robert-Koch-Institut ist eine gute Quelle. Die haben auch eine extra Seite, wo sie aktuelle Zahlen zur Hitze veröffentlichen und Tipps für das Verhalten bei Hitzeepisoden geben.
Prima, vielen Dank. Ich gucke auf die Uhr, 11:59, 32 Sekunden. Leider muss ich schon wieder sagen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich hätte gerne mit euch noch eine Stunde weiter diskutiert. Vielleicht machen wir mal Fortsetzung zu späterer Stunde oder an einem anderen Tag. Für heute vielen lieben Dank. Mein Name ist Michael Trost, Moderation. Meine Gäste waren
Marcel von Greenpeace,
Verena Christ,
Steffen Reik
und Eva-Maria Glatte-Braun.
In 4 Wochen gibt es wieder gleiche Stelle, gleiche Welle, gleicher Sender, den Lokaltermin. Für heute sagen wir tschüss, macht's gut und auf bald.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden.